Die Elektromobilität ist und bleibt der Kasus Knaxus der weltweiten Automobilindustrie. Immer wenn man denkt, jetzt steht der große Boom bevor, kommt der nächste Rückschlag. Sei es durch nationale oder internationale politische Unsicherheiten oder ja die bekannten Nachfrageflauten. Die großen OEMs stellen gerade fest, dass ihre einst so vollmundig angekündigten Elektrostrategien auf ziemlich wackeligen Beinen stehen. Besonders im Fokus aktuell der US-Markt. Dort scheint es in diesem Jahr zu einem großen Elektroauto-Reset zu kommen, der Konsequenzen für die weltweite Autoindustrie haben könnte.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Und an dieser Stelle begrüße ich heute meine Redaktionskollegin Ronja, da Pascal momentan im wohlverdienten Urlaub weilt. Und sie wird Pascal sicherlich fachkundig vertreten. Moin Ronja.
Hi, ich hoffe, das kann ich erfüllen. Ich gebe mir Mühe.
Da bin ich ganz sicher. Ja Ronja, der große E-Auto-Reset, das ist heute unser Thema. Wir hatten ja in der vergangenen Folge es müsste die letzte Folge gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere, haben wir ja schon über die Probleme der deutschen Autoindustrie gesprochen, über die Gewinnrückgänge und da war ja auch viel auf die Rede davon, dass manche OEMs jetzt so wieder so ein bisschen abrücken oder was heißt ein bisschen, schon in sehr gehörigem Maße wieder von ihrer vollmundig angekündigten E-Auto-Vision wieder abrücken. Porsche ist das berühmteste Beispiel an der Stelle, was wir ja auch besprochen hatten. Aber das ist jetzt nicht der einzige OEM und auch nicht Deutschland ist das einzige Beispiel, wo es diesen Reset gibt. Wir sehen das speziell momentan gerade in den USA, dass es da einige OEMs, vor allem auch aus Japan gibt, die momentan so ein bisschen zurückrudern, was das Thema Elektromobilität anbelangt. Kannst du uns da mal so ein bisschen aufschlauen, wie die Situation ist?
Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, in den USA in den letzten Wochen ist ziemlich deutlich geworden, dass auch dort viele Hersteller ihre Elektrostrategie neu sortieren. Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ford hat im Dezember offiziell angekündigt, stärker auf Hybride, wieder auf Range Extender und kleinere, günstigere EVs zu setzen. Und gleichzeitig zieht sich Ford aus mehreren Projekten rund um größere Elektrofahrzeuge zurück, weil sich deren Business Case wohl verschlechtert habe. Das heißt, hier wird ganz konkret Kapital abgezogen aus EV-Projekten. CEO Jim Farley sagt, es sei ein Customer-Driven Shift hin zu einem stärkeren und profitableren Unternehmen. Man setzt hier also deutlich auf einen geringeren reinen EV-Push und wieder mehr auf einen Technologie-Mix. Honda hat am 12. März, also erst vor einigen Tagen, offiziell mitgeteilt, dass die Entwicklung und Markteinführung von 3 für Nordamerika geplanten EV-Modellen gestrichen wird. Hier steht unter anderem auch das Afila-Projekt mit Sony deutlich im Mittelpunkt. Da kommen wir aber später nochmal zu. Ja. Honda nennt das selbst eine Neubewertung der Elektrifizierungsstrategie wegen veränderter Rahmenbedingungen.
Das klingt sehr nach Unternehmenssprech, muss man sagen. An dieser Stelle wieder eine Neubewertung. Man könnte es vielleicht an einer Stelle auch Beerdigung nennen oder so. Oder ja, wie wir schon gesagt haben, der große Reset.
Es geht ähnlich weiter mit dem Unternehmenssprech an der einen oder anderen Stelle. Toyota geht in den USA ohnehin einen etwas anderen Weg und baut jetzt gerade ganz bewusst seine Hybridproduktion aus. Konkret hat Toyota North America angekündigt, im November 912 Millionen US-Dollar in 5 US-Werke zu investieren, um die Hybridkapazitäten auszubauen. Der Konzern begründet das mit der gestiegenen Nachfrage nach Hybriden in den USA. GM hat in den letzten, im Juni letzten Jahres angekündigt, nicht Ende, sondern schon Mitte letzten Jahres, 4 Milliarden US-Dollar in seine US-Werke zu investieren, um die Produktion von Benzin als auch Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Das ist also weniger ein klarer EV-Rückzug, wie wir es an der einen oder anderen Stelle haben, aber auch wieder ein Zeichen für deutlich vorsichtigeren, flexibleren Kurs. GM stellt sich auch in den USA, also breiter auf, investiert parallel in unterschiedliche Antriebe. Und auch Stellantis hat im Februar diesen Jahres, die sprechen von einem Reset schon ganz klar mit Blick auf die Elektromobilität und richten das Geschäft auch wieder stärker an den Kundenpräferenzen aus. CEO Antonio Filosa erklärt, man habe das Tempo der Energiewende wohl überschätzt und man müsse das Geschäft nun wieder auf die Real-World-Needs der Käufer ausrichten. Mhm, mh.
Was auch immer das heißen mag.
Was auch immer das heißen mag. Und zu guter Letzt, auch Nissan hat für die USA und Kanada einen breiteren Produktmix mit Hybridtechnologien, Plug-in-Hybriden, EVs und modernen Verbrennern angekündigt. Also auch hier wieder ein Schritt Richtung stärkerer Technologiemix. Mhm. Was man dabei jetzt nicht vergessen sollte und was mir ziemlich deutlich aufgefallen ist, es geht ja hierbei nicht darum, dass nur ein paar E-Autos weniger gebaut werden, sondern diese Kurswechsel, die jetzt ausgelotet werden, sind ja strategische Entscheidungen mit ziemlich weitreichenden Folgen. Weil an diesen EV-Plänen hängt ja inzwischen ein ganzer industrieller Unterbau. Nur um da auch nochmal ein paar Beispiele zu nennen, wenn Hersteller EV-Pläne verschieben oder kürzen, werden ja auch Zellfabriken, Joint-Venture-Projekte oder lokale Batterielieferketten in Frage gestellt. Mhm. Und wenn weniger reine E-Modelle gebaut werden als gedacht, müssen Fabriken, Plattformen, Anläufe, alles neu geplant, ausgerichtet werden. Deshalb rücken ja gerade dann jetzt auch die Multiplattform-Ansätze wieder mehr in den Fokus. Und andere Antriebsstrategien bedeuten auch im Hintergrund andere Teilflüsse, andere Lieferantenstrukturen und oft auch andere Investitionen in Transport- und Lagerkonzepte. Mhm. Wir haben also im Hintergrund einen riesigen industriellen Domino-Effekt, könnte man sagen. Deshalb ist das, was wir in den USA gerade sehen, nicht nur ein Kurswechsel bei ein paar OEMs, sondern da werden tatsächlich große Investitionen umgelenkt, Prioritäten verschoben und industrielle Entscheidungen neu sortiert. Heißt unterm Strich, in den USA sehen wir, was die Elektromobilität angeht, eine deutliche strategische Neuausrichtung. Mhm.
Ja, absolut. Also das ist wirklich kein Federstreich, der hier getan wird. Irgendein Projekt, das jetzt irgendwie beendet wurde, was vielleicht nicht profitabel war, was man jetzt irgendwie relativ leichtfertig, sag ich mal, wieder in die Versenkung zurückschicken kann. Das haben wir ja in der Autoindustrie, solange ich es zumindest auch begleite, ja schon häufiger gesehen, dass hier und da mal ein Projekt beendet wurde. Aber solche wirklich großen Strategieänderung, die ist ja nun wirklich, wie du hast es ja schön beschrieben, da hängt ja enorm viel dran. Also dass die ganze Lieferkette, die ganze Produktionsplanung, die jetzt da auch wieder umgeschwenkt, wo man wieder umschwenken muss. Also das ist wirklich massiv, was da passiert momentan, speziell in den USA. Und wir wollen natürlich jetzt gleich mal so ein bisschen auf die Hintergründe schauen und auf die möglichen, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Da wollen wir gleich mal drauf schauen. Aber um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was da gerade passiert, kann man auch noch quasi ganz konkret auch noch in Zahlen fassen. Und da haben unsere Kollegen von Automotive Manufacturing Solutions eine ganz interessante Analyse der Abschreibungen gemacht, die im letzten Jahr eigentlich schon angefangen haben da auch nochmal das Ganze auch nochmal in Milliarden auch nochmal gefasst und da kann man beziffern, dass weltweit die OEMs seit 2025 60 Milliarden US-Dollar an Elektroauto-Investitionen abgeschrieben haben. Man kann das auch noch mal so ein bisschen aufteilen. Da kommen all diese OEMs auch vor, die du jetzt auch schon genannt hast. Ganz oben Stellantis mit fast 27 Milliarden, die hier abgeschrieben werden aufgrund der Restrukturierung oder beziehungsweise der Neuausrichtung der Strategie. Ford mit 19,5, General Motors mit 6 Milliarden. Volkswagen Porsche hier ist auch hier mit drin, hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, 6 Milliarden. Honda ist dabei, hier noch mit 1,7 Milliarden. Das soll deutlich mehr sein tatsächlich mittlerweile, auch aufgrund der Projekte, die jetzt gerade vor kurzem erst sozusagen beendet wurden. Also das sind schon enorme Zahlen an der Stelle. Und das ist nicht, wie gesagt, ein kurzfristiger Trend, sondern das ist schon irgendwie ganz schön grundlegend, was da passiert.
Ja, ich finde auch 60 Milliarden ist eben so eine Zahl, die ist gar nicht greifbar. Also im zweistelligen Milliardenbereich, das ist wirklich ein enormer Shift, der da passiert. Du hast dir die Zahlen jetzt genauer angeguckt. Würdest du sagen, wenn du das so ein bisschen einschätzen müsstest, also weil 60 Milliarden ist schon extrem, ist das noch im Rahmen von so normalen Buchverlusten in der Umbruchsphase, die dann eben entstehen? Oder sieht man an dieser enormen Zahl eben schon, dass bei den EV-Strategien grundlegend irgendwas nicht aufgegangen ist?
Ja, also ganz klar, wir sprechen hier nicht nur von Buchverlusten. Es ist ganz klar, dass die OEMs schon damit gerechnet haben, in den letzten Jahren, als sie alle ihre Elektrovisionen, alle ihre Strategien, ihre Pläne aufgelegt haben, dass es quasi einen linearen Hochlauf der Elektromobilität weltweit gibt. Und den gibt es tatsächlich, und da erzähle ich unseren ZuhörerInnen natürlich auch nichts Neues, den gibt es so nicht. Also wir die Schwankungen in der Nachfrage bei Elektroautos, den sehen wir nicht nur in Deutschland, in Europa, den sehen wir weltweit, vielleicht mit Ausnahme von China, wo der Markt ja wirklich boomt. Aber diese lineare Entwicklung, die gibt es so nicht, dieses lineare Wachstum, worauf viele gesetzt haben. Im letzten Jahr, da kommt noch eine Komponente dazu, das ist nämlich die Geschwindigkeit. Da hatten wir ein Elektrowachstum um 20% auf fast 21 Millionen E-Autos. Ja, 20% würde man sagen, ist ja erstmal kein schlechter Wert, aber das ist natürlich für das, was viele auch geplant hatten, deutlich viel zu langsam. Und dazu gehört natürlich das Thema Ladeinfrastruktur. Dazu gehört auch ganz zentral, und da kann ja jeder sich selber mal fragen, jeder, der mal überlegt, ich bräuchte vielleicht mal ein neues Auto, will vielleicht einen Gebrauchten kaufen, will vielleicht ein neues Auto kaufen, will vielleicht neu leasen, will ich mir das momentan antun, was die Preise anbelangt. Und das ist auch ein ganz großes Thema, wo ja jetzt gerade erst viele OEMs auch auf den Trichter kommen und es versuchen, möglichst günstige Elektroautos auch auf den Markt zu bringen. Haben wir hier im Podcast ja auch an vielen Stellen schon besprochen. Das ist eben auch ein großes Argument für viele Kunden, da eben nicht auf ein Elektroauto zurückzugreifen in den letzten Jahren. Und deswegen ist dieses Wachstum eben sehr langsam vorangegangen und eben auch nicht linear und so, wie es vielleicht in manchen Planungsbüchern am Ende des Tages auch aufgetaucht hat. Und besonders dramatisch ist nun mal die Situation, du hast es ja auch schon gesagt, in den USA. Das ist so ein bisschen eigentlich ein Markt, der ja so gerade im Bereich Elektromobilität, also auch ein bisschen als, jetzt neben China natürlich, muss man immer in Klammern dazu sagen, aber allein mit Tesla, mit dem Elektroauto-Pionier Tesla, der das Thema Elektromobilität ja schon vor vielen, vielen Jahren schon auf die Landkarte gebracht hat, am Anfang vor 15 Jahren noch ziemlich belächelt wurde, was das Thema anbelangt, und jetzt mittlerweile ja zu den wichtigsten Playern, wobei auch gerade in den letzten anderthalb Jahren da ja auch, was die Verkäufe anbelangt, ein deutlicher Einbruch erlebt hat. Also auch da sieht man wieder, dass es da Schwankungen gibt und dass es auch für Tesla nicht immer nur nach oben ging, trotzdem sie ja eine massive Marktbewertung haben. Aber der US-Markt schon, kann man schon sagen, auch aufgrund von Tesla und auch von vielen politischen Rahmenbedingungen, E-Auto-Förderung und so weiter, eigentlich ein sehr progressiver Markt, was das anbelangt. Und dieser droht gerade extrem einzubrechen. Und das liegt in erster Linie natürlich auch durch die wegbrechende Elektroauto-Förderung, durch die Trump-Regierung, die im letzten Jahr gegriffen hat. Die hat den Markt ziemlich auf Talfahrt geschickt. Die politischen Rahmenbedingungen dort sind, wie gesagt, für das Thema EV sehr volatil. Dazu kommt noch das Thema Zölle, Importzölle, die ja auch ein beliebtes, sage ich mal, Instrumentarium von Donald Trump ist, um sozusagen gewisse Dinge geopolitisch durchzusetzen. Das haben wir jetzt ja, hören wir ja dieser Tage auch wieder an einer oder anderen Stelle, wobei das Thema momentan gar nicht so im Fokus steht, weil er natürlich große, große Probleme mit dem Iran-Krieg hat und da ja auch ganz andere Probleme auf ihn zukommen. Wobei das natürlich auch, muss man an der Stelle kleinen Exkurs natürlich auch sagen, hat natürlich auch sehr stark damit zu tun, wie es jetzt auf dem Automarkt weitergeht, weil natürlich alle, die jetzt auf die Elektromobilität gesetzt haben, da jetzt vielleicht schon wieder einen Vorteil sehen könnten, weil es man natürlich da sich ein bisschen unabhängiger machen kann vom Öl, von den fossilen Brennstoffen und damit natürlich auch vom Verbrennungsmotor. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist schon, dass der US-Markt eben nicht mehr so ganz der Elektrostandort ist, wie er vor vielleicht ein paar Jahren noch war.
Das klingt ja in der Entwicklung nach mehr so einem Spiel von einem Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Du sagst es schon, man kann da jetzt ein bisschen spekulieren, wie wird sich das in der Zukunft noch entwickeln, aber kann man da wirklich, also wenn man jetzt von Schritten spricht, kann man dann den nächsten Schritt überhaupt planen auf dem US-Markt? Also wie würdest du einschätzen für die Hersteller der US-Markt als Elektrostandort? Kann man da überhaupt noch ernsthaft planen jetzt oder ist es eher ein Umfeld, in dem man dass das zu unsicher geworden
ja.
ist. Dafür.
Naja, ich habe es ja gesagt und du hast es ja auch schon schön beschrieben mit dem, was die OEMs jetzt gerade in letzter Zeit gemacht haben. Nein, man kann eben, diese Planbarkeit ist eben momentan überhaupt nicht gegeben, speziell auf dem US-Markt nicht. Das ist eine extrem schwierige Frage, wie man sich da jetzt aufstellen kann. Diese Volatilität ist extrem gestiegen in den letzten anderthalb Jahren, gerade auch durch den Regierungswechsel. Du hast es auch gesagt, OEMs wie Ford oder Toyota, die schwenken jetzt wieder auf ein breiteres Multi-Energy-Portfolio an der Stelle. Hybride, Plug-in-Hybride, Fahrzeuge mit Range-Extendern, also Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern, wo sozusagen ein Verbrennungsmotor quasi noch ein bisschen Zusatzkilometer gibt. Das sind alles Konzepte, die jetzt wieder verstärkt in den Fokus der OEMs, speziell in den USA, aber nicht nur dort, auch auf anderen Märkten spielen diese Technologien immer noch eine wichtige Rolle, denn sie machen abhängig oder weniger abhängig von der politischen Unterstützung. Also sie sind nicht angewiesen unbedingt auf das Thema Subventionen durch den Staat, wie wir es jetzt gerade in Deutschland ja auch mit der E-Auto-Prämie erlebt haben, aber auch in den USA gab es ja diese Prämie, die ja jetzt nun weggefallen ist. Und wenn man sich da breiter aufstellt, und flexibler an der Stelle natürlich auch aufstellt, dann kann man schon ein bisschen mehr planen. Schwierig wird es natürlich für diejenigen, die jetzt quasi eine Electric-Only-Strategie gefahren haben. Natürlich dazu gehört kein Ford, dazu gehört kein Toyota, dazu gehört kein Honda. Speziell die Japaner haben ja sehr stark immer auch auf das Thema Technologieoffenheit gesetzt und haben sich nicht auf einen absoluten batterieelektrischen Weg begeben. Und das könnte denen natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen mehr Planbarkeit, mehr Flexibilität am Ende der Stelle geben, wenn man es auch schafft, Produktionen aufzubauen, oder die haben es ja schon geschafft, Produktionen auch in den USA aufzubauen, die flexibel reagieren können eben auf die Nachfrage oder eben auf die veränderten politischen Rahmenbedingungen, dass man quasi auf einer Linie weiterhin Elektroautos produzieren kann, aber eben auch Verbrennermodelle und eben Hybride und Plug-in-Hybride und Range-Extender eben weiterhin produzieren kann und da eben auch deutlich eben flexibler unterwegs sein kann. Was jetzt aber natürlich insgesamt die, und wenn wir jetzt mal ein bisschen auch vom US-Markt weggehen, also beziehungsweise nicht weggehen, aber noch ein paar andere Märkte mit reinnehmen, dann erkennt man auch eben noch ein anderes Problem, was wir ja schon so ein bisschen angerissen haben. Und das kommt auch in einer Prognose von Boston Consulting Group aus dem Herbst vergangenen Jahres nochmal zur Geltung. Denn man muss ganz klar sagen, diese drei Schlüsselmärkte, also China, Europa und USA, die driften momentan massiv auseinander. Wir haben China, da boomt das Geschäft mit der Elektromobilität weiterhin. Wir haben Europa, da stagniert es so ein bisschen, da kommt es auch nicht so richtig aus. Wir sehen zwar jetzt die aktuellen Zahlen auch wieder aus der EU, was den Absatz von Elektroautos angeht. Der stützt so quasi so ein bisschen die Branche insgesamt. Also insgesamt haben wir einen Rückgang, was den Absatz bei Autos anbelangt in den ersten drei Monaten, beziehungsweise zu Beginn des Jahres. Durch die Elektroautos haben wir da so ein bisschen ein gutes Fundament, aber so richtig aus dem Quark kommt der Markt momentan nicht. Und die USA, habe ich gerade beschrieben, die hängen regelrecht durch. Das liegt natürlich auch laut BCG, auch durch den Analysten, an dem Preisniveau, am Modellangebot. Die passen nicht in das Thema Einstiegsmobilität. Also Menschen, die in den USA momentan überlegen, ein kostengünstiges Elektroauto zu bekommen, die sind auch in den USA so ein bisschen am Schauen und wissen auch nicht so richtig, wie man eigentlich in das Thema reinkommen kann. Natürlich das Thema politische Instabilität, die macht langfristige Investitionen auch laut BCG, laut Boston Consulting Group, unattraktiv. Und insgesamt bezeichnen die Analysten den Markt in den USA sogar als Pre-Mass-Market, also ein Markt vor dem eigentlichen Massenmarktstadium. Also auch nichts, wo die OEMs momentan sagen, ja, das ist auf jeden Fall mein Zukunftsmarkt, was die Elektromobilität betrifft. Und die anderen Märkte, ne, wir haben es schon gesagt, Europa, die bleiben auch gewiss quasi von Subventionen abhängig. Und in China, muss man ganz klar sagen, ist das Thema Kosten doch ein großes Vorteilsthema, ne? Also dass man da kostengünstiger grundsätzlich produzieren kann, dass man kostengünstigere Einstiegsmodelle hat, die Menschen Richtung Elektromobilität bringt. Also hier ist ganz klar auch für die Berater von Boston Consulting Group China im Vorteil, was den Elektromobilitätsmarkt anbelangt.
ich muss, wenn du das so differenzierst voneinander, wenn man diese Märkte so betrachtet, ein bisschen an eine Interviewfrage denken, die wir gerne stellen. Weil ja allein auf diesen unterschiedlichen Märkten stattzufinden, sich an den Bedingungen zu orientieren, auch auf die unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben achten zu müssen, das war ja schon immer ein Thema. Deswegen stellen wir die Frage auch gerne, wie funktioniert das, wie vereinen Sie das, die Ansprüche von den unterschiedlichen Märkten miteinander, wie kann das Hand in Hand gehen? Aber das ist ja gerade wirklich gar kein Hand in Hand gehen. Da passen die Puzzleteile vorne und hinten nicht mehr zusammen. Das klingt für mich eher so danach, als müssten OEMs künftig nicht mehr eine gemeinsame EV-Strategie fahren, sondern im Grunde drei unterschiedliche Ansätze parallel entwickeln. Also ähnlich wie mit den Antrieben, eine Technologieoffenheit, parallel unterschiedliche Schienen zu fahren, muss man da jetzt auch strategisch für China eine Strategie haben, für Europa und eine für USA? Also glaubst du, diese Fragmentierung ist aus deiner Sicht so möglich, beziehungsweise ist das schon die Realität, die jetzt greift, oder was bedeutet das für die Hersteller, die bisher eher global denken wollten?
Ja, also das eins ist ganz klar, man kann, und das ist ja fast schon eine Binsenweisheit mittlerweile, und man sieht ja auch, wo die Entwicklung momentan hingeht, und das ist das Thema Regionalisierung und wirklich Spezialisierung auf einzelne Märkte. Man kann nicht mehr das große Elektrum-Only-Strategie-Thema jetzt wirklich global ausrollen und sagen, überall funktioniert es gleich gut. Das funktioniert, das hat in den letzten Jahren schon nicht funktioniert. Man muss da wirklich ja quasi im sprichwörtlichen Sinne Hybridisierung der Strategie auch irgendwie vornehmen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Beziehungsweise, das ist der Ansatz, den viele momentan fahren. Es gibt natürlich auch einige, die das nicht so machen und die bei ihrer Electric-Only-Strategie bleiben und dies durchziehen quasi, was ich persönlich, glaube ich, auch für den richtigen Ansatz halte an der Stelle, weil man sich nun wirklich mit so vielen Ressourcen, und wir haben es ja Anfang oder eingangs gesagt, was das jetzt auch für die Bücher bedeutet, was da für Abschreibungen passieren, in welcher Situation sich momentan die OEMs befinden, und da jetzt sozusagen diesen Strategieschwenk zu machen und dann wieder in großen Zügen sich von dieser Electric-Only-Strategie zu verabschieden, ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber natürlich diejenigen, die OEMs, die sich hier deutlich flexibler aufgestellt haben, die sind in so einer Situation natürlich auch besser geeignet, auf Unwägbarkeiten, sei es durch politische Instabilitäten, sei es durch Nachfrageschwankungen, natürlich auch zu reagieren und dementsprechend auch den Weg anzupassen. In Deutschland ist es ja auch ein sehr bekanntes Beispiel mit BMW. Wir haben es jetzt in der letzten Folge gesehen. BMW hat es eigentlich ganz gut geschafft, im letzten Jahr die Zahlen stabil zu halten. Und BMW setzt ja nun auch ganz stark, setzt zwar jetzt förderst auch mit den neuen Modellen der neuen Klasse auf die Elektromobilität, aber fährt natürlich weiterhin trotzdem einen Multi-Energy-Kurs, eine verschiedene Plattform auch auf einer Linie zu produzieren, um da auch flexibel zu reagieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu Volkswagen, die ja ganze Werke auf das Thema Elektromobilität eingeschworen haben und umgebaut haben. Und da ist eben die Frage, wie gut sind solche OEMs gerüstet, die sich wirklich jetzt für nur einen Weg entschieden haben. Ich persönlich würde sagen, es ist der richtige Weg gewesen. Aber wenn man auf die Realität momentan schaut, dann sind schon die OEMs besser aufgestellt, die da flexibel reagieren können. Und ein Beispiel wollen wir vielleicht jetzt auch noch mal kurz besprechen, was das auch noch mal so ein bisschen plastisch darstellt, wo ich finde, dass es auch ein Zeichen der Zeit ist momentan, wie jetzt die Situation gerade im Bereich der Elektromobilität aussieht. Und das ist das Beispiel von Afila, das Joint-Venture-Projekt von Sony und Honda tatsächlich. Das gibt es ja bereits seit 2022. Und unsere Zuhörer wissen, jedes Jahr auf der CES, da gab es wieder ein Update, was es denn jetzt mit diesem Elektroauto, dem Afila One, wann kommt es denn jetzt endlich und was hat es für technologische Feinheiten und so weiter. Und jetzt, und das hast du ja eingangs auch schon gesagt, ist dieses Projekt quasi tot. Es ist gestorben. Honda hat, wie gesagt, eh schon in den USA jetzt einige der Elektroautoprojekte beerdigt, und das Afila aus, was jetzt in der letzten Woche auch noch bekannt wurde, das ist passt in die Reihe, und es ist kein isoliertes einzelnes Projekt, was jetzt hier irgendwie abgelehnt wurde, sondern es ist wirklich steht sinnbildlich dafür, wie so ein ja auch sehr vielversprechendes Projekt im Bereich Elektromobilität und jetzt zugrunde geht quasi und damit auch eine ganze Strategie beerdigt wird. Ja, das ist wirklich für mich schon wirklich sinnbildlich für die Tendenz momentan in der Branche. Eigentlich sollte es dieses Jahr losgehen mit den Verkäufen, auch erst im kleinen Rahmen. Also es wurden ja Showrooms da in Kalifornien eröffnet und Kunden in den USA sollten ja in den Genuss kommen, dieses Auto dann zu fahren. Es gab schon Reservierungen, die jetzt tatsächlich auch wieder, also kostenpflichtige Reservierungen, die werden jetzt auch wieder vollständig erstattet und es wird kein Fila One jetzt in naher Zukunft geben. Es gibt wird auch keinen Produktionsstart dementsprechend natürlich auch geben. Also das ist schon so ein bisschen, steht so ein bisschen sinnbildlich gerade für diesen Reset, den wir gerade erleben.
Ja, das sind natürlich, also konkret, wenn du es so auf Beispiele runterbrichst, jetzt mit so einem Projekt, was so über Jahre hinweg präsentiert wurde, wo Hoffnungen drin standen, was auch immer wiedergekehrt ist, wie du es gesagt hast, auf den Messen, wo man sich eigentlich sicher war, ja, okay, das kommt, wir haben das auf dem Schirm, ihr präsentiert das, da steht viel, viel Hoffnung und Ambition hinter. Würdest du sagen, es war von Anfang an ein zu ambitioniertes Projekt für den US-Markt oder hätte das unter stabileren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus eine realistische Chance gehabt, erfolgreich zu werden?
Ja, das würde ich sagen. Also wenn es jetzt sozusagen wenn eine andere Regierung 2024 an die Macht gekommen wäre, vielleicht eine demokratische Regierung oder eine deutlich moderatere republikanische Administration jetzt an der Macht wäre, dann und dieses ganze Thema Elektromobilität jetzt nicht in dieser Form wieder zurückgefahren hätte, dann hätte er vieler sicherlich auch eine Chance gehabt. Aber die Kombination eben aus dem Streichen der E-Auto-Förderung, den Zöllen, den fallenden Restwerten und der starken chinesischen Konkurrenz, die natürlich auch ein Projekt wie Fila hat. Da gab es dann im Prinzip keine wirtschaftliche Basis mehr für das Projekt. Und es war am Ende des Tages einfach zu teuer für einen Markt, der nun momentan im Schrumpfen begriffen ist. Also ja, quasi schon so ein bisschen ein Luxusprojekt oder ein Prestigeobjekt auch von Honda, um auch zu zeigen, wir arbeiten mit einem Technologiekonzern wie Sony zusammen und wollen jetzt hier auch wirklich in das Thema Elektromobilität reingehen. Aber man muss am Ende des Tages sagen, es war vielleicht auch mehr Schein als Sein. Auch gerade auf dem US-Markt gibt es ja nun auch einige Startups. Wir haben in einer letzten Folge über Lucid gesprochen, Lucid Motors oder Rivian. Auch sehr vielversprechende E-Auto-Startups, die jetzt nach oben kommen und die in die Skalierung gehen wollen. Und da wäre Fila natürlich auch quasi nur eins von vielen Projekten gewesen. Und dann muss man schon fast sagen, dann war es eigentlich klar, dass Honda hier als erstes den Rotstift ansetzen würde und dieses Projekt beerdigen würde. Ja, Ronja, das ist schon irgendwie, finde ich, wenn man sich das jetzt mal so global anschaut, schon so ein bisschen ein Setback momentan, was da passiert. Nicht nur in den USA, sondern wirklich, wenn man auch global schaut. Was würdest du sagen, ist das jetzt ein Zeichen der Zeit? Ist das etwas, was jetzt, wo jetzt sich mehr OEMs an der Stelle auch noch anschließen werden und auch vieles ihrer Prestigeobjekte oder Projekte im Bereich der Elektromobilität zurückfahren werden oder ganze Strategien auch wieder über den Haufen werfen werden? Was glaubst du, wo geht's jetzt hin in der nächsten Zeit oder was sollten vielleicht OEMs momentan auch tun?
Also ich muss sagen, ich bin immer nicht so ein großer Freund von solchen Prognosen und in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was könnte denn und wenn wir uns darauf vorbereiten, dann könnte das so laufen und wenn wir so, dann so. Also so ein bisschen dieser Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig, wenn man die ganzen Branchenfaktoren so mit einberechnet. Das ist eine schwierige Rechnung. Ich war noch nie gut in Mathe. Was da am Ende hinterm Ist-Gleichzeichen steht, ist für mich immer mehr eine Überraschung. Aber was man, glaube ich, sagen kann, wir haben es jetzt mehrmals schon angesprochen, Flexibilität durch Technologieoffenheit, eine flexiblere Aufstellung. Ich glaube tatsächlich, Flexibilität ist jetzt, beweist sich einmal mehr als etwas, was dann doch kein Buzzword ist am Ende, sondern etwas, das in solchen Phasen ganz konkret über Handlungsfähigkeit eines Werkes, eines Unternehmens entscheidet. Und das ist für mich auch eine Überraschung, denn in den vergangenen Jahren habe ich einige Automobilwerke besucht und auch mehrere EV-Anläufe miterlebt, alles feierliche Zeremonien, der Blick in die Zukunft. Und da hieß es oft, wir starten jetzt mit einem bestimmten Produktionsvolumen XY. Wenn der Markt anzieht, können wir dann hochfahren. Du hast vorhin gesagt, man ist von einem linearen Hochlauf des Marktes ausgegangen. Und an den aktuellen Entwicklungen sieht man aber dann eben, was Flexibilität wirklich heißt. Das heißt nämlich nicht nur, wenn der Markt dann anzieht, dann können wir hochschrauben, sondern man muss auch darauf vorbereitet sein, im Zweifel auch wieder runterregeln zu können bei Volumen, Kapazitäten und der Planung. Also nicht nur in die eine Richtung denken zu können und eben diese Prognose zu haben, dass der Markthochlauf kommt jetzt und wir sind vorbereitet, da durch die Decke zu gehen, sondern auch in die andere Richtung justieren zu können. Und das ist, also, das ist so ein bisschen mein Rat an die Branche. Sie verfolgen es ja jetzt schon sehr gut, an vielen Stellen die Flexibilität, eben nicht den Blick in die Glaskugel zu wagen und zu sagen, naja gut, das wird sich jetzt so entwickeln, deswegen stellen wir uns in die Richtung auf, sondern einfach flexibel zu bleiben, maximale Flexibilität zu haben, um dann eben spontan, schnell und wettbewerbsfähig am Ende des Tages auch reagieren zu können auf solche Entwicklungen.
Ja. Naja, es ist halt auch unglaublich schwierig in der momentanen Phase da zu planen und ich will nicht in der Haut der Verantwortlichen momentan von Automobilherstellern stecken, um auch das ganze Thema, großes Thema, wo wir ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben, das Thema Kostendisziplin, wir müssen effizienter werden, wir müssen quasi jeden Stein umdrehen und gucken, wie wir uns da jetzt irgendwie zukunftssicher aufstellen, wir müssen unser Unternehmen restrukturieren. Es werden viele Stellen am Ende des Tages abgebaut. Ronja, du begleitest das ja auch intensiv mit unserem sozusagen Stellenabbau-Ticker. Da kommt ja quasi jede Woche, kommen ja 2-3 Unternehmen dazu, die wieder Tausende von Jobs ins Ausstellen an der Stelle. Also das ist wirklich keine einfache Aufgabe momentan. Was ich glaube, wo auch ein großer Fehler eben drin steckte oder eine große Unsicherheit eben auch drin steckte, war eben diese politische Unwägbarkeiten. Die wurden, glaube ich, nicht so groß mit eingepreist, dass natürlich ein Anlauf der Elektromobilität aufgrund des Preisniveaus eines E-Autos, der Kosten für eine Batterie, das ganze Thema Lieferketten, wir haben ja noch gar nicht über die Unsicherheiten in den globalen Supply Chains gesprochen, die ja noch auf die OEMs zukommen, das Thema Cybersecurity. Also da ist ja ein ganzer Blumenstrauß von ziemlich verwelkten Blumen, sagen wir mal so, also ziemlich fiesen Blumen, vielleicht keine schönen Rosen, sondern eher Gestrüpp an der Stelle, wenn wir es mal bildlich sprechen wollen. Also das sind so viele Faktoren, die momentan eingepreist werden müssen, wo ich auch wirklich sagen kann, es ist auch einfach schwierig, das momentan auf vernünftige Beine und Füße zu stellen. Wo ich wirklich dafür plädieren würde, ist jetzt nicht von dem Kurs komplett abzuweichen, sondern quasi schon zu schauen, wo müssen wir vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle neu justieren, aber schon die Vision, die man sich mal vor ein paar Jahren gegeben hat. Und wenn man das ernst nehmen will, dann muss man das auch weiter verfolgen. Nur man muss halt schauen, wo, an welcher Stelle man sich eben flexibler aufstellen kann. Und da führt kein Weg daran vorbei, das auch zu tun. Aber jetzt den Weg komplett wieder sein zu lassen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg an der Stelle. Und ja, Ronja, ich bin gespannt, was da jetzt in der nächsten Zeit noch so an Resets, an neuen strategischen Strukturierungen, Umstrukturierungen kommen wird auf uns zu. Und da werden wir dann wieder hier im Podcast drüber sprechen. An dieser Stelle danke ich dir heute für deine Einschätzungen und deine Fakten heute hier im Podcast und fand es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das uns auf jeden Fall in diesem Jahr noch weiter begleiten wird.
Sehr, sehr gerne. Ich danke mich für diese Möglichkeit, hier wieder einspringen zu dürfen.
Immer gerne.
Immer wieder gerne. Sag mir Bescheid, wenn es nötig ist, dann bin ich da. Und es bleibt spannend. Du hast es gesagt, wir drücken die Daumen.
Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.